Episode 245 – Prozessoptimiertes Zeitmanagement. Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Caroline Wido bei mir im Podcastgespräch. Sie ist Beraterin für Führungskräfteunternehmen mit dem Schwerpunkt Zeit- und Selbstmanagement. Hallo Caroline.
Hallo Witz.
Schön, dass du heute dabei bist.
Ja, vielen Dank. Ja,
bitteschön. Jetzt habe ich dich schon in einem halben Satz vorgestellt, aber sag ruhig noch mal zwei, drei Sätze zu dir als Person.
Okay, zu mir als Person. Ich lebe in den Chiemgauer Alpen. Ich bin selbstständig, seit ich 23 bin. Und als Medienfachwirtin war ich viele Jahre als externe Projektleitung in ganz unterschiedlichen Branchen und Fachbereichen tätig. Also ich bin so ganz sehr viel interessierter Mensch. Und irgendwann kam es dann bei mir zum psychischen und körperlichen Zusammenbruch, also das, was man dann so gemeinhin Burnout nennt. Und das habe ich als Anlass genommen, so diese Lebens- und Arbeitsweise, die mir bis dahin so ganz normal erschien und für das für viele auch ist, mal so unter die Lupe zu nehmen und genauer zu betrachten. Und genau, die Frage, die ich mir da primär gestellt habe, war, wie können wir möglichst effektiv arbeiten und dabei aber trotzdem wirklich gesund und leistungsfähig bleiben. Und die Hauptthemen meiner Arbeit sind also, wie du schon gesagt hast, Zeit- und Selbstmanagement, auch die Umsetzung von Veränderungsprozessen natürlich, aber durchaus auch zum großen Teil Themen wie Achtsamkeit und Ernährung. Und über Jahre hat sich daraus mein Konzept zu Mindful Leadership entwickelt, mit dem ich eben Führungskräfte und Teams dabei unterstütze, sich auf das Wesentliche zu fokussieren, dadurch wirklich dauerhaft leistungsfähig zu sein und so dann auch die besten Ergebnisse natürlich in möglichst kurzer Zeit zu erzielen.
Ja, ich finde es spannend, weil du ja im Grunde ein Stück weit, möchte ich mal, Betroffene gewesen bist. Ja. Und deshalb, glaube ich, eben auch sehr praktische Hinweise geben kannst und nicht irgendwie in einem Elfenbeinturm theoretisierst.
Nein, ich habe das nicht aus Büchern gelernt, sondern es war tatsächlich notwendig, das alles zu lernen, weil ansonsten wäre es tatsächlich vorbei gewesen mit mir. Also das war schon sehr kritisch. Ja.
Gut, vielleicht zum Einstieg dieser Begriff Zeitmanagement. Der begegnet einem, glaube ich, fast überall. Man müsste sich schon irgendwo im Keller einschließen, dass einem das nicht passiert. Ich glaube aber, dass man über den Begriff mal reden muss, was man darunter eigentlich versteht und speziell auch, was du darunter verstehst, was da gemanagt wird.
Ja, Zeitmanagement ist tatsächlich ein sehr spannender Begriff. Ich bin da auch, also es ist ja vor allem, finde ich, ein sehr, manchmal schon sehr abgedroschener Begriff, ne? Also wo dann jeder hat schon mal in irgendeiner Form irgendwas über Zeitmanagement gelernt oder gehört. Und letztendlich hat es für mich eine ganz andere Bedeutung gewonnen, als meine Klienten, die hauptsächlich Führungskräfte sind, mich immer darauf angesprochen haben, ob ich nicht auch was hätte, wie ich da ihre Mitarbeiter unterstützen kann. Und habe dann festgestellt, dass das Angebot, das sehr oft hauptsächlich auf diese Methoden abzielt, also das, was man so klassischerweise darunter versteht, die Eisenhower-Matrix und die Alpenmethode und solche Dinge. Aber nur weil jetzt jemand einen Tag in einem Management-Seminar war, wo er diese Methoden lernt, hat er halt noch keine neuen Routinen und hat er keine Ahnung, was er damit machen soll und ist er nicht in der Lage, wirklich seine Arbeit effektiver zu gestalten. Und das ist mir da so aufgefallen, dass da tatsächlich irgendwie so Lücke gibt. Ne? Und die habe ich halt dann versucht zu füllen, weil für mich bedeutet Zeitmanagement, also ist vielmehr eine Haltung als ein Tool. Also bei Zeitmanagement geht es für mich um Prioritäten, darauf den Fokus auf die richtigen Dinge zu legen, erstmal herauszufinden, was ist überhaupt wichtig und vor allem diese Haltung zu entwickeln und sich vor allem auch entsprechende Routinen anzugewöhnen. Also die natürlich mit Hilfe von Tools umzusetzen, die einen dabei bestmöglich unterstützen. Aber letztendlich geht es darum, dass ich wirklich, dass mir das zur Gewohnheit wird, wie Fahrradfahren, dass es automatisch läuft. Und so wird es dann ein wirklich effizientes Zeitmanagement, das funktioniert vor allem ohne permanent Energieeinsatz einzufordern, weil man sich überlegen muss, was mache ich jetzt, wie plane ich es jetzt, wie stelle ich es jetzt da, was muss ich jetzt dafür einen riesen Zettel schreiben oder so, sondern es geht wirklich mehr um Haltung und darum, dass es zur Gewohnheit wird.
Ja, und ich glaube, im Vergleich zu vielen anderen Dingen, die man managen kann, muss einem, glaube ich, wirklich bewusst klar sein, ich manage zwar irgendwas, aber mehr wird es trotzdem nicht. Also mein Geld kann man theoretisch managen, wie man es ausgibt oder wie man es anlegt und idealerweise natürlich auch, dass sich es vermehrt. Mhm. Aber mit der Zeit, glaube ich, ist das jetzt noch, ich kenne zumindest keinen, dass sich die Zeit vermehrt, sondern es sind halt diese 24 Stunden am Tag.
Das wäre natürlich ganz toll, wenn wir das andersrum anpassen könnten. Ja. Unsere Wünsche. Nein, aber das funktioniert natürlich nicht, aber man kann der Zeit eine andere Qualität geben, also um jetzt da so ein bisschen in dem Rahmen zu bleiben, und man kann wirklich auch in kürzerer Zeit wirklich mehr erreichen, wenn man eben diese Prioritäten richtig setzt. Mhm.
Jetzt hast du es auch schon ein bisschen angedeutet, ich möchte es noch ein bisschen mehr vertiefen. Was sind denn so die klassischen Probleme, die Menschen im Umgang mit der Zeit haben? Prioritäten ist sicher so ein Aspekt. Mhm. Und was mache ich dann, wenn ich es mal erkannt habe? Ich denke, von dem Problembewusstsein, das ist der Ursprung, wenn ich das nicht habe, werde ich auch nichts verändern können oder gar nichts anstreben zu verändern.
Ja, ja, wobei gerade dieses Problem Bewusstsein oder ist das, was sehr viele Führungskräfte ja so als erstes im Team bemerken, oh, die Leute reden plötzlich nur noch über Probleme, ne? Und das ist tatsächlich so ein Punkt, aufgrund dessen sehr viele auf mich zukommen, weil sie dieses Problemdenken eben ausschalten wollen. Und dieses Problemdenken, das ist ganz spannend, weil das ist sehr oft tatsächlich nur das Resultat aus einer, du hast es schon erwähnt, aufgabenorientierten Arbeitsweise. Also wenn ich nicht im Fokus habe, was ist eigentlich mein Ziel, wo bin ich hin, sondern ich fokussiere mich letztendlich nur auf meine Aufgaben. Mhm. Und genau, und da ist halt dann auch sehr wichtig, dass Führungskraft und Team wirklich da eine lebhafte Kommunikation haben und darüber sprechen, was sind denn unsere Ziele, ne? Also was ist das Unternehmensziel, wo sind die Projektergebnisse, welchen Outcome wollen wir erzeugen? Und viel zu oft fokussieren wir uns halt auf Aufgaben und auf Probleme, statt tatsächlich auf die Ergebnisse und auf die Lösungen.
Hm. Ja, und ich glaube, dann passiert halt ganz schnell, dass man letzten Endes die Aufgaben irgendwie nebeneinander schreibt oder aufeinander stapelt und die Zeit daneben, und dann merkt man irgendwann, ups, da sind ja mehr Aufgaben als Zeit verfügbar. Ist. Was mache ich jetzt?
Brauche ich gar nicht anfangen. Ja, und das Problem ist, es sind ja so viele Aufgaben jeden Tag. Wir haben so viele jetzt auch gerade durch das Remote Working, so viele verschiedene Kanäle, über die uns quasi im Sekundentakt neue Aufgaben erreichen. Und wenn ich mich natürlich nur darauf konzentriere, dass ich damit irgendwie fertig wäre, was jetzt ad hoc so eintrudelt, dann erzeugt es natürlich einen enormen Stress. Und Stress setzt uns halt einfach in einen Zustand, wo Lösungsdenken komplett behindert ist. Ne? Und das ist dann noch so ein zusätzliches Problem, dass man dann mehr oder weniger in so eine Art Schockstarre verfallen durch diesen Stresszustand, der dadurch erzeugt wird. Und dann konzentrieren wir uns halt nur noch auf das Abarbeiten, irgendwelche Aufgaben und schauen, dass wir halt so viel wie möglich schaffen dabei. Und machen meistens die uns letztendlich nicht wirklich weiterbringen. Ne? Also wir sind ständig am Überlegen, was tue ich jetzt als Nächstes? Das kostet uns ja auch unheimlich viel Energie, wie du sagst. Dann mache ich mir eine Liste, dann stelle ich fest, die Zeit reicht nicht. Dann kostet mich das schon mal Energie zu entscheiden, was ich jetzt machen soll. Und dadurch werden wir halt nicht nur ineffizient, sondern es fehlt uns in der Arbeit vor allem auch an Sinnhaftigkeit. Mhm. Und die ist halt wahnsinnig wichtig, weil die Sinnhaftigkeit in unserer Arbeit ist der Leistungsbooster sozusagen. Wenn ich aber immer vor Augen habe, was ist das Unternehmensziel, wo will ich hin mit meinem Team, mit meiner Arbeit, was für einen Beitrag leiste ich denn hier eigentlich, dann bekommt es wieder diese Sinnhaftigkeit und dann fällt mir das auch leichter, das Ganze zu priorisieren und kostet mich ja demnach tatsächlich halt auch nicht so viel Energie festzustellen, was ist jetzt wichtig, weil das habe ich halt ganz klar dann auf dem Schirm.
Was sind denn so die Punkte, auf die, du hast den Begriff ja schon öfters verwendet, also den Personenkreis, Führungskräfte, auf die Punkte, auf die Führungskräfte besonders achten sollten, wenn sie ihre, ja, sagen wir Mitarbeiter, die Teams, die sie leiten oder für die sie verantwortlich sind, wenn sie bei dem Thema unterstützen wollen, sollen?
Ja, also ich denke, ganz groß ist, fällt mir jetzt als erstes ein, ist hier so das Thema psychologische Sicherheit auch, weil psychologische Sicherheit sorgt wie gesagt, nicht nur dafür, dass wir gute Leistungen bringen, sondern letztendlich ist es auch der Nährboden dafür, dass jemand kreativ ist und auch Veränderungen anstößt. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass Führungskräfte darauf achten, dass sich, wie ich gerade schon erwähnt habe, die Mitarbeiter wirklich wiederfinden in dem, was sie tun und sich auch mit dem Unternehmen identifizieren. Also, dass man auch hier nicht von A nach B denkt, also ich mache die Aufgabe, dass am Schluss irgendwas rauskommt, sondern wirklich auch vom Unternehmenszweck oder vom Ziel oder vom Outcome, der erzeugt werden soll, her. Und es sollte halt jedem im Team klar sein, also die Führungskraft sollte auch vermitteln, dass jeder nicht nur irgendwelche Aufgaben abarbeitet, sondern wirklich Teil von eben dieser großen ganzen Sache ist und dass alles, was jeder Einzelne beiträgt, dem Unternehmenszweck dient. Und das natürlich die ganze Zeit in der Kommunikation beachten und dieses Warum tun wir das in den Vordergrund stellen und das Wie manchmal vielleicht eher so ein bisschen in den Hintergrund.
Ja, jetzt hast du einen Begriff verwendet. Also ich kenne ihn, aber ich kenne auch eine Zeit von mir, wo ich ihn noch nicht kannte, beziehungsweise wo mir das erste Mal begegnet ist und glücklicherweise auch gleich die Erklärung dazu. Deshalb, ich habe dann nochmal nachgefragt, so vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin, was ist denn psychologische Sicherheit?
Psychologische Sicherheit ist eigentlich ein sehr wichtiger Bestandteil von, nehmen wir es mal der Resilienz von Unternehmen. Also psychologische Sicherheit sorgt dafür, dass sich Mitarbeiter aufgehoben, also geborgen fühlen letztendlich in einem Unternehmen, wenn man so will. Ne? Weil man denkt ja immer, also es wird oft sehr synonym verwendet mit Mitarbeiterzufriedenheit und so, das was ich eingangs gesagt habe, aber wenn ein Mitarbeiter zufrieden ist, dann bedeutet es nicht zwangsläufig, dass ein Mitarbeiter auch gute Leistung bringt oder motiviert ist. Aber psychologische Sicherheit, also das heißt, wenn ich mich als Mensch gesehen und meine Bedürfnisse befriedigt sehe und halt auch merke, da wird auf mich eingegangen, ich habe die Möglichkeit zu einer Mitbestimmung, dann bin ich als Mensch halt einfach wirklich motiviert. Dann habe ich auch nicht die Angst vor gewissen Zurückweisungen oder so und ich nehme halt einfach diese Wertschätzung wahr. Und das setzt halt eine ganz andere Energie frei, ne, die man so als Unternehmen nutzen kann.
Ich höre auch aus, eben als Mensch und vor allen Dingen, glaube ich, auch als einzelner Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen wahrgenommen wird und eben auch selber dann, und ich glaube, das ist noch kein Automatismus, dass ich als Mensch erkenne, dass ich als Mensch wahrgenommen werde, so von hinten durch die Brust ins Auge. Also nicht nur, wie möchte ich es anders ausdrücken, also nicht nur, dass ich als Führungskraft sage, ja, ich biete meinem Mitarbeiter psychologische Sicherheit, er muss es halt auch erkennen, dass er sich sicher fühlt, oder? Der Mensch, der Mitarbeiter.
Ja. Aber ich meine, ich habe ja viele Möglichkeiten, das als Führungskraft zu fördern. Ich meine, ich komme mich natürlich nicht hinstellen und sagen, so, ich unternehme jetzt eine Maßnahme, die deine psychologische Sicherheit fördert. Und darum sollte das passieren. Sondern auch da ist vielmehr tatsächlich geht es um eine Haltung. Also ich glaube, psychologische Sicherheit ist auch etwas, was sich entwickelt. Und wo es auch wirklich notwendig ist, da auch das konsequent eben durchzuziehen und vor allem auch vorzuleben, vor allem als Führungskraft. Also, weil wenn ich meine Mitarbeiter irgendwas vermitteln will, ne, das heißt jetzt irgendwelche Werte oder so, dann macht es ja tatsächlich auch nur Sinn, wenn ich das tatsächlich auch selbst authentisch lebe und weitergebe. Und es sind solche Dinge wie Respekt, Vertrauen und Wertschätzung, genau, die da von beide Seiten kommen müssen sollen.
Jetzt haben wir sehr stark die eine Seite, die Seite der Führungskraft betrachtet und auch jetzt in deinen letzten Sätzen deren Beiträge. Du hast aber auch schon gerade angedeutet, die Teamseite, also die Mitarbeiterseite. Es ist, ich höre so ein bisschen raus, es ist auch ein Geben und Nehmen. Was kann man dann ein Stück weit vom Mitarbeiter, von der Mitarbeiterin erwarten?
Also, Tatsächlich auch ja, in Bezug auf dieses Prioritätensetzen, ne, dass der Mitarbeiter sagt, okay, ich sehe auch den Unternehmensziel, ich gehe sozusagen ein Commitment ein, dass ich das auch in Fokus stelle, dass ich meine Kommunikation entsprechend gestalte, dass diese Dinge wichtig sind, dass ich das in meiner Planung berücksichtige, dass ich da auch in die Meetings rücks zum Beispiel einfach so klar habe, das ist wichtig, das ist nicht wichtig. Ich fokussiere mich da jetzt nicht auf irgendwas Nebensächliches, was mich eh nicht weiterbringt. Natürlich auch in der Durchführung in meiner täglichen Arbeit, dass ich wirklich diese Prioritäten, die dem Unternehmensziel dienen, in den Vordergrund stelle. Also das ist was, was man ganz klar von einem Mitarbeiter ja, erwarten kann oder auch fördern oder vor allem mal kommunizieren kann. Dann gibt es natürlich, der Mitarbeiter steht ja immer im Kontext mit der Führungskraft und mit dem restlichen Team oder ich meine, es gibt ja mittlerweile so viele Konstrukte, wie man da zusammenarbeitet. Und es kann so viel gegenseitige Unterstützung erfolgen durch erstens durch eine transparente Kommunikation, durch die Weitergabe wirklich aller Informationen, die irgendjemand benötigt oder anfragt. Indem ich zum Beispiel auch meine Teamkollegen unterstütze, eine individuelle Arbeitsstruktur für sich zu finden. Wenn ich zum Beispiel sage, Mensch, jemand ist jetzt total effektiv morgens von 7 bis 9 und will da irgendwie 2 Stunden lang die wichtigsten Dinge abarbeiten, dass man dann sagt, okay, ich übernehme dann das Telefon, dass da einfach halt im Team auch so eine Verantwortungsübernahme stattfindet. Und ich glaube, das ist auch total spannend, so das Thema mit der Verantwortung, weil oft hört man das ja so, ja, die Mitarbeiter wollen aber keine Verantwortung übernehmen, wir hätten das ja so gerne. Und das hat auch sehr viel mit Vertrauen zu tun, weil wenn man, und mit der Fehlerkultur vor allem, wenn ich sage, ich kann oder ich darf keine Fehler machen, dann geht es meistens um die Klärung. Also ich habe jetzt eigenständig was entschlossen als Mitarbeiter und habe es umgesetzt. Ich wollte halt was optimieren. Das hat nicht so ganz gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Dann geht es ja ganz oft erstmal so um die Klärung der Schuldfrage. Wer ist jetzt schuld und warum hat das funktioniert? Genau. Und das einfach hinten anzustellen und wirklich zu sagen, okay, es bringt keinem was, wenn wir wissen, wer schuld ist, aber es bringt allen was, wenn wir wissen, wie wir es besser machen können. Damit fördern wir natürlich auch, dass jeder Verantwortung übernimmt und dann macht es natürlich ein Mitarbeiter auch viel lieber, wenn es nicht um diese Schuldfrage geht, sondern wenn ich wirklich weiß, okay, ich kann auch eigenmächtig Entscheidungen treffen. Also ich glaube wirklich so dieses, wenn man vom Mitarbeiter erwartet, dass er wirklich oder das sich wünscht, wie auch immer, dass er eigenverantwortlich handelt, dann sollte auch wirklich gute Fehlerkultur im Unternehmen vorhanden sein. Genau, und dann ist es auch, also ich denke auch, es ist wichtig, dass Mitarbeiter in dieses Framework mit eingeschlossen werden und dass sie sich da auch mit einbringen wollen. Also, dass man wirklich gemeinsam eben einen Prozess entwickelt und dass jeder Mitarbeiter oder jeder Beteiligte auch wirklich mitträgt, unterstützt und kontrolliert, also sich ja selber auf die Finger schaut und auch anderen, auch da wieder Kommunikation, Fehlerkultur, dass man darauf hinweisen kann, Mensch, bei dir läuft das jetzt gut oder ich habe gesehen oder schau mal her, das entfernt uns ein bisschen vom Ziel oder ich finde, das war jetzt nicht die Priorität und dass das Ganze halt permanent weitergestaltet wird auch, dass es ein sich entwickelnder Prozess ist, von dem jeder profitiert und dass man dass Mitarbeiter eben halt auch dieses Bewusstsein haben dafür, ja.
Ich habe auch rausgehört, dass ich als Führungskraft ein Stück weit für den Rahmen verantwortlich bin, weil es sich ja beim Team, sonst wäre es ja keins, um mehrere Menschen handelt. Und du hast auch dieses Untereinander. Ich glaube, wir hatten uns eben vielleicht vermeintlich bei dem Thema psychologische Sicherheit auf diese Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter bezogen. Und jetzt nicht, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ständig so mit eingezogenem Genick rumläuft, um Gottes Willen, meine Führungskraft schneide mir den Kopf ab im Extremfall, wenn ich irgendwas falsch mache, sondern, und so habe ich das mal in Anführungszeichen gelernt, beziehungsweise wo mir dieser Begriff psychologische Sicherheit begegnet ist, dass ich als Führungskraft auch dafür sorge, dass ich die Menschen im Team nicht gegenseitig an die Gurgel gehen.
Ja, genau so ist es. Ich meine, letzten Endes wollen wir ja sowieso gerne weg von diesem autoritären Führungsstil und sagen, ja. Als Führungskraft ist man ja vielmehr ein Rahmengeber und ein Gestalter und ein Unterstützer, als jetzt jemand, der da wirklich so dort steht mit der Hoch- und Zeigefinger und sagt, so, der macht das, das, das und so wird es jetzt gemacht. Mhm. Und natürlich ist man auch, ja, dafür, weil man ja eben auch über andere Kompetenzen verfügt, diesen Prozess oder dieses Teamzusammensein zu gestalten, dafür mitverantwortlich, dass sich nicht, wie du sagst, alle gegenseitig an die Gurgel gehen, aber das klappt halt eben auch, indem man ja bestimmte Dinge untereinander fördert. Also das ist jetzt zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, diese Fehlerkultur, die Kommunikation, dass man wirklich ja ein offenes Ohr hat zu alle Themen und dass es anerkannt wird und zwar von jedem und auch untereinander, also dass es dann da weitergetragen wird und die Kommunikation da einfach ja funktioniert und auf einer wertschätzenden Basis stattfindet und vor allem auch auf einer konstruktiven Art und Weise. Und das ist natürlich was ich mit so einem Rahmen auch mitgestalte.
Ja, und ich glaube eben gerade als Führungskraft trage ich doch da nochmal einen Tick mehr Verantwortung, die dann auch ist auch so eine Sache, was ich immer wieder betone, weil ich letztendlich selber auch mal die Erfahrung gemacht habe. Bestimmte auch fachliche Eigenschaften machen mich ganz oft zur Führungskraft. Und wenn ich dann die Führungskraft bin, dann habe ich plötzlich ganz andere Aufgaben oder vielleicht ganz andere, aber ich habe noch ein paar andere Aufgaben mehr, nämlich genau diesen Gestaltungsspielraum zu schaffen, diesen Rahmen zu schaffen, diesen Kontext zu schaffen. Wenn ich vor allen Dingen auch merke, in meinem Team funktioniert irgendwas nicht. Und das wär so, ja, ein bisschen ausgeholt, die Überleitung zu meiner nächsten Frage. Woran können denn Führungskräfte erkennen, dass da im Team untereinander irgendwas nicht so läuft, wie es vielleicht laufen könnte? Mhm. Bevor dann, und da schlage ich mal den Bogen zu deiner persönlichen Geschichte zum Anfang zurück, bevor sich dann da vielleicht jemand völlig verausgabt und in den Burnout rutscht.
Ist, ja. Also es gibt natürlich ein paar so Anzeigen, Anzeichen, an denen man sehr gut feststellen kann, dass ja bestimmte Prozesse nicht so wirklich gut laufen oder dass Menschen halt einfach ein bisschen überfordert sind oder dass der Rahmen einfach angepasst werden sollte. Das ist zum Beispiel, wenn Aufgaben liegen bleiben oder einfach vergessen werden. Ne? Hm. So ganz einfache Dinge. Also wenn eben, wie wir am Anfang schon gehabt haben, viel mehr über Probleme, also über Lösungen gesprochen wird, wenn sich die Leute sehr oft über mangelnde Zeit beklagen, also wie ich schon gesagt habe vorher mit dieser langen Aufgabenliste, wo man dann merkt, oh je, das wird alles nichts. Dann natürlich auch, wenn sehr viele Überstunden auflaufen, weil bestimmte Vorgänge einfach nicht optimal getaktet sind oder so, dass halt erheblicher Mehraufwand in der Umsetzung notwendig ist, wenn Arbeitsabläufe eben nicht mehr in Eigenregie optimiert werden, weil einfach die Energie oder die Kreativität fehlt und dann werden halt Fehler als Risiko gesehen und dann kommt man eben in die Schiene, wo man dann immer sagt, Dienst nach Vorschrift, ne? Der kommt ja bloß und macht das, was unbedingt sein muss. Aber genau das ist halt dann eben nicht mehr möglich und wenn ich halt merke, geht jetzt einer oder vielleicht sogar mehrere Personen im Team so, dass man sich bloß nur von einem Tag in den nächsten rettet und schaut, dass man das Wichtigste irgendwie bewältigt kriegt, dann ist das vor allem auch ein Zustand, den man sich in der heutigen Zeit als Unternehmen gar nicht mehr leisten kann. Ne? Weil wir sehen es ja jetzt gerade in der aktuellen Situation, es ist so erforderlich, dass wir flexibel auf den Markt reagieren und zwar in kürzester Zeit. Und wenn wir da alle so darauf fokussiert sind und damit beschäftigt sind, irgendwie unsere Aufgaben zu bewältigen und wir sehen da gar nicht mehr raus, dann ist das natürlich schon was einem echt das Genick brechen kann, ne, wenn man das zu sehr laufen lässt. Und dann, was natürlich auch auffällig klar ist, wenn die Krankheitstage ansteigen oder auch, weil ich meine, das Ganze führt natürlich zu einem wahnsinnigen Stress und das ist ein Zustand, der einen Körper auf die eine oder andere Weise früher oder später auf jeden Fall krank macht. Brauchen wir gar nicht drüber reden, ja.
Ja, ich finde das jetzt spannend, weil mir kommt jetzt gerade natürlich einmal ein klassisches Lean-Thema in den Sinn, die Überlastung. Was man aber fast viel zu häufig erstmal primär auf Anlagen und Maschinen und solche Dinge abbildet. Aber man darf da einfach den Menschen nicht vergessen. Jetzt nicht im Sinne von, dass er halt auch eine Maschine ist, aber er hat halt ein Stück weit beschränkte Ressourcen, weil an sich die Zeit einfach sowieso. Ja. Und ich glaube, der falsche Weg habe ich ganz deutlich rausgehört, der ist einfach nur zu sagen, hey Mann, ruder halt schneller.
Genau. Weil damit, man muss immer sehen, letztendlich kann man das sehr gut vergleichen wie mit einem Handy-Akku. Ne? Also man, irgendwann ist der halt dann leer. Und dann kann halt ganz im Gegenteil, wenn ich dann 20% habe, dann rudere ich halt viel langsamer. Also da kann man dann gar nicht mehr erwarten, dass jemand schneller rudert. Und dann kommt man in so einen ganz gefährlichen Zustand. Nämlich, ich meine, das ist ja ganz evolutionär bedingt. Ne? In dem Moment sind wir halt im Kampf- oder Fluchtmodus und wir wollen überleben und wir sind dann fokussiert darauf, in irgendeiner Weise zu handeln. Das heißt, wir haben gar nicht mehr den nötigen Abstand zu erkennen, was ist jetzt wichtig, ne? Oder irgendwie eine kreative Lösung zu finden, sondern wir würden so viel mehr Zeit einsparen. Also wenn wir jetzt mal hier auf das klassische Modell vom Pareto-Prinzip gehen, es ist dann gar nicht mehr möglich, letzten Endes wirklich so in 20% der Zeit wirklich einen Großteil der Arbeit zu verrichten, weil wir gar nicht mehr in der Lage sind, das überhaupt einzuordnen, was denn jetzt in diese 20% reingehört. Das hört sich erstmal immer so ein bisschen abstrus an, aber wenn man dann wirklich mal reinschaut in viele Unternehmen und viele Teams, dann sieht man, dass genau das halt eben passiert. Ne? Also ich fand das sehr spannend. Ich habe letztens mal einen Artikel gelesen von jemandem, der hat in der Werbeagentur einen 5-Stunden-Tag eingeführt, in der Werbeagentur. Ich habe selber 15 okay. Jahre in der Werbung gearbeitet, ne? Und da saß ich halt als von morgens um 9 bis nachts um 3 oder so. Ja. Und das fand ich total spannend, aber der Fokus lag da eben auch auf die Zeiten runter zu reduzieren, schauen, zu sehen, was wirklich wichtig ist, wirklich Prioritäten zu setzen, Meetings kürzer zu gestalten, also wirklich diese Akkuladung auf 100% zu halten und die möglichst effizient zu nutzen. Und das ist möglich. Also ja. Und so hat halt jedes Unternehmen, ob jetzt im Kleinen oder im Großen, irgendwo Ansatzpunkte, wo man sagt, Mensch, da kann ich einen sehr effektiven Hebel ansetzen, um die Gesundheit und damit auch die Leistungsfähigkeit meiner Mitarbeiter aufrechtzuerhalten. Ne?
Ja, mir kam gerade, wo du den Begriff Kampf oder Flucht verwendet hast, kam mir gerade so das Bild in den Sinn, klassisch Säbelzahntiger, natürlich in der Regel die Flucht. Und natürlich ist es schön, wenn ich einen Tick schneller bin wie der Tiger, weil dann entkomme ich ihm, ansonsten hätte ich ja schon verloren. Aber ich glaube, viel besser wäre es, wenn ich die Zeit hätte, immer mal wieder zu schauen, wo lauert er denn, der nächste Säbelzahntiger, dass er gar nicht so dicht an mich rankommt, dass ich rennen muss?
Genau, das wirklich. Und das ist jetzt auch wieder ein sehr schöner Bogen, zu, wie ich eingangs schon gesagt habe, diese Routinen gestalten, weil dann, wenn ich halt bestimmte Routinen habe und bestimmte Prozesse, wie mein Zeitmanagement auch im Gesamten, im Team so gestaltet habe, dass ich weiß, okay, die wichtigsten Dinge sind immer erledigt, dann reagiere ich auf so einen Säbelzahntiger-Angriff auch nicht so stark, weil ich weiß ja okay, das ist ja alles in Ordnung, das hat jetzt mal irgendeine Konsequenz natürlich, aber letztendlich weiß ich, ich habe alle meine wichtigen Aufgaben erledigt, ich weiß ganz genau, wie ich mir das gestalte, in meinem Gehirn ploppt nicht sofort auf, oh Gott, das zieht jetzt wochenlang Überstunden nach sich, sondern ich konnte natürlich ganz anders damit umgehen, konnte viel kreativer Lösungen finden und konnte es ganz anders handeln. Also ich komme quasi durch das Entwickeln von Routinen im Prozess darauf vorbereiten, dass der Säbelzahntiger rausspringt und dann entwickle ich halt Resilienz einfach. Ne?
Ja, ja. Ja, und ich glaube auch, dass man dem Begriff Routine ein Stück weit diesen vielleicht schlechten Ruf nehmen muss. Ich sage da immer wieder, wenn wir Menschen nicht Routinen hätten, wir würden morgens nicht aus dem Bett kommen. Geschweige denn, dass es mit der Kaffeemaschine und Dusche und anderen Dingen funktioniert und dass sie dann irgendwann mal am Schreibtisch oder an der Werkbank stehen, wenn wir Routinen nicht hätten. Also ich persönlich bin ein großer Fan von Routinen, gezielten, bewussten Routinen.
Ja, genau, das ist es. Man hört natürlich auch viele negative Routinen, die man so bewusst gar nicht wahrnimmt und die dann eher hinderlich sind. Aber wir haben natürlich auch viele, wie du sagst, viele positive Routinen, die ja dafür sorgen, dass man am Laufen bleibt. Und gerade wenn wir jetzt wieder auf dieses allgemeine, wie erhalte ich meine Energie, wie erhalte ich meine Gesundheit schauen, dann ist es notwendig, dass ich jetzt zum Beispiel meine Zeit sowohl in der Arbeit als auch im Privatleben so manage und so gestalte, dass die wichtigen Dinge erledigt sind. Und das bedeutet auch, dass ich mich gesund ernähre, dass ich mir Zeit nehme für Sport zum Beispiel, dass ich Zeit habe, Freunde zum Sehen, meine sozialen Kontakte in der Arbeit bedeutet es dann, dass ich eben die wichtigen Sachen, die Sachen mit Priorität, die dem Unternehmenszweck dienen, die mich weiterbringen, ne, die, dass ich die als erstes erledige. Und wenn ich jetzt aber keine Routinen habe, die gewährleisten, dass das passiert, dann wird es heute schon sehr schwierig, weil dann lebe ich ja eigentlich letztendlich wie man so schön sagt, nicht proaktiv, ja. Sondern ich bin halt mehr oder weniger fremdgesteuert und reagiere nur aufs äußere Umfeld. Also Routinen sorgen eigentlich dafür, dass man wirklich aktiv selbst gestaltet und vor allem auch selbst die höchstmögliche Leistung abrufen kann.
Jetzt würde mich noch ein Punkt interessieren, oder zwei Punkte, aber der vorletzte Punkt, diese Verantwortung der Führungskraft, und ich trage da immer so den Gedanken mit mir rum, an welcher Stelle fange ich jetzt an, den Mitarbeiter zu bevormunden, ihn ja vielleicht ein Stück weit wirklich übergriffig zu handeln, weil ich sage, der arme Mitarbeiter, ich weiß ja alles viel besser wie du. Wo siehst du da diese Grenze? Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht der einen oder anderen Führungskraft ähnlich geht und sie vielleicht deshalb eher etwas zurückhaltend ist. Mhm. Oder der eine oder andere vielleicht sagt, dieses Bewusstsein gar nicht hat und halt völlig in, ja, im Grunde in das Leben ihrer Mitarbeiter reinregiert.
Ja, das ist sehr spannend. Ich glaube, gerade in Bezug eben auf das Zeitmanagement, weil man da ganz oft denkt, oh, man darf da nicht so übergriffig sein. Ne? Man liefert den Mitarbeitern jetzt einfach Know-how, eben in Form von einem Seminar zu verschiedenen Methoden oder so. Und dann können die das selbst gestalten. Somit haben sie Handlungsfreiraum. Also man entfernt sich da schon so ein bisschen. Also das ist das, was tatsächlich sehr viele tun, weil sie eben Angst haben, sich dazu sehr in dieses persönliche Umfeld des Mitarbeiters vorzuwagen. Aber auf der anderen Seite hat man ja eben in Bezug auf diese psychologische Sicherheit auch die Möglichkeit, das Ganze vom Mitarbeiter abzuholen. Ne? Also wirklich zum sagen, du hast jetzt das Know-how, du weißt jetzt, was gemacht werden muss. Wir setzen uns jetzt alle zusammen und entwickeln einen Rahmen, der für dich geeignet ist, dass du das bestmöglich umsetzen kannst. Bitte sag mir, was du dafür brauchst, wie ich dich unterstützen kann oder wie wir dich als Team unterstützen können. Also das ist dann wesentlich intimer eigentlich, ne, als letzten Endes das, was man so vorschlagen würde, aber es bringt natürlich auch viel größere Wirkung.
Ja, und ich glaube, du hast es ziemlich gut ausgedrückt mit dem ich frage den Mitarbeiter, was das Zeitmanagement angeht, was er für ein Bedürfnis hat, und vielleicht ein Stück weit löse ich auch erstmal Gedanken aus, so wie ich es ja jetzt, ich setze wieder die Lean-Brille auf der technischen Ebene ja idealerweise auch mache, ne? Dass ich als Führungskraft hier hinkomme, den großen Zampano spiele und glaube, ich wüsste alles besser, wie der Mitarbeiter am Schraubstock jetzt den U-Stahl feilt, sondern er hält ja die Feile.
Ja, und letzten Endes schieße ich mir damit nur selber ins Knie, ne? Weil ich habe da riesige Ansammlung an Kompetenz, an verschiedenen Persönlichkeiten mit verschiedenen Stärken, und jeder hat so andere Blickwinkel und Betrachtungsweisen. Also da bin ich jetzt, ich bin ja eine systemische, psychologische Beraterin, ne? Also ich betrachte das ja immer alles auch so ein bisschen im Kontext. Und das ist so wertvoll, was man da alles so rausholen kann. Und letztendlich hat alles eine Dynamik und alles beeinflusst sich gegenseitig. Und wenn ich als Führungskraft den großen Zampano spiele, dann nutze ich automatisch die Potenziale meiner Mitarbeiter nicht richtig. Wenn ich denen aber die Möglichkeit gebe, sich wirklich auszuleben und denen vor allem, und das ist ganz wichtig, auch die Angst davor nehme, weil es passiert nämlich auch sehr oft im Unternehmen, dass es dann irgendwie so ein bisschen, jetzt haben wir Unternehmenswerte, ne, und wir wollen jetzt, dass jeder da seine Meinung sagt. Und wenn sie es aber tun, dann ist aber Mist. Das ist wieder das, was ich vorher schon gesagt habe mit dieser Fehlerkultur zum Beispiel. Dass man einfach wirklich ehrlich das Ganze wertschätzt und ehrlich kommuniziert und sich ehrlich, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundlage von dieser psychologischen Sicherheit, dass man sich wirklich ehrlich interessiert. Und aber jetzt nicht nur, weil es irgendwo geschrieben steht, sondern tatsächlich, weil das Ziel von mir als Führungskraft ist, dass ich meinem Team den bestmöglichen Rahmen schaffe, um mit ihm gemeinsam das bestmögliche Ergebnis fürs Unternehmen zu erreichen.
Ja. Ja, sehr spannend. Jetzt hast du schon das ein oder andere Mal gesagt, ja klar, man kann Kurse belegen. Im negativen Sinne klang ziemlich deutlich an, dass das jetzt nicht viel Sinn macht.
Ja, das ist jetzt aber, das darf man mal echt tatsächlich total als meine subjektive Betrachtung
sagen. Ja, also da sind wir auf jeden Fall schon zwei,
okay,
die dieser Meinung sind. Ja, aber was wäre jetzt deine Empfehlung, eine Führungskraft in das Thema einzusteigen? Vielleicht sogar, wenn sie selber mal diese Erfahrung gemacht hat und jetzt beim Anhören vielleicht reflektiert, ich habe auch mal einen Zeitmanagement-Kurs gemacht, aber ich so darüber nachdenke, so wirklich was verändert, gebracht hat es mir nicht. Und jetzt will ich ja was anders machen. Jetzt will ich nicht mein Team, meine Mitarbeiter alle auf den Kurs schicken, in der Hoffnung, dass da irgendeiner mit dem Zauberstab rumläuft und hinterher alles wieder gut ist. Das, glaube ich, haben wir ziemlich gut rausgearbeitet, dass das ja nicht funktioniert. Was ist also deine Empfehlung, so ein bisschen zum Abschluss? Wenn ich als Führungskraft erkenne, ja, die Menschen in meinem Team haben da ein Thema und ich möchte sie unterstützen, aber halt nicht die klassische Kurskeule ziehen.
Ja, dann ist natürlich eine Möglichkeit, also ich löse es für meine Klienten so, dass wir gemeinsam so ein, ich nenne es Strategietrainingstag machen. Ne? Mhm. Und also man kann als Führungskraft selber schon mal damit beginnen, zuerst natürlich die Prozesse herauszupicken, die größte Auswirkung, also auch da denkt man wieder vom Ergebnis, ne, her. Was hat jetzt, okay, ich merke, es läuft was schief, irgendwie sind die Leute ziemlich fertig, ne, die Aufgaben werden nicht so erledigt, bestimmte Sachen passieren nicht. Dann schaue ich mir an, was hat die größte Auswirkung auf den Erfolg, den ich liefern will. Und also was hat den größten Hebel? Und dann gehe ich daran, das ganz von Anfang an gemeinsam mit dem Team zu optimieren, also wirklich zu kommunizieren, was ist uns wichtig, aus welchem Grund ist es wichtig. Also ich weiß nicht, ob ich das vielleicht vom praktischen Beispiel erklären soll, das ein bisschen anschaulicher wird. Ist das sinnvoll?
Denkst ja, du? Absolut,
gerne. Okay, super, ja, total gerne. Dann, genau, ich habe zum Beispiel mal, das war ein Tiefbauunternehmen. Und das Problem war so klassisch, ne, es gibt ja unangenehme Arbeiten, die viele Bauleiter mal aufschieben. Das war in dem Fall so eine Baustellenabrechnung. Also die haben ja 100.000 andere Sachen nur zu tun, ne, so den ganzen Tag zu telefonieren, alles zu takten. Und bei dieser Abrechnung, da muss man halt wahnsinnig konzentriert sein und gut darauf achten, dass alles passt, weil man natürlich erst Messmögliche an einem Umsatz dann rausholen will. Ne. Und weil es eben so anstrengend war, man da so konzentriert sein muss, haben die das immer weiter aufgeschoben. Und je mehr die das aufgeschoben haben, desto mehr ist natürlich die Details in Vergessenheit geraten und desto mehr war dann Recherche erforderlich, je länger das her war. Das hat natürlich Unmengen Energie gekostet. Ne? Es hat die Liquidität dann irgendwie natürlich ein bisschen gestockt, ne? Weil es ja nicht vorweggegangen ist. Und das schwebte halt permanent wie so ein Damoklesschwert über den Mitarbeitern. Und das war so ein bisschen die Thematik und die Führungskraft hat dann gesagt, ja, was sollen wir jetzt da machen? Ne? Also Zeitmanagement-Kurs haben wir dann schon festgestellt, hat nichts gebracht. Und dann haben halt alle gemeinsam erarbeitet, dass zum Schauen, okay, das ist halt eine Aufgabe, die muss erledigt werden und die sollte halt möglichst, und jetzt sind wir wieder bei diesem Begriff, den ja mir gut und die meisten Routinen, dass man da Routinen schafft. Und was wir dann gemeinsam erarbeitet haben, war eben, dass es jeden Tag feste Zeitslots gibt, um diese Abrechnungen eben immer aktuell zu halten und möglichst nah dran zu sein an Informationen und die Ergebnisse, die jetzt da gerade stattgefunden haben. Und jeder konnte sich diese Zeitslots selbst auswählen. Das ist ganz wichtig, weil der eine sagt, boah, zwischen 6 und 8 passt mir das gut. Der nächste sagt dann abends zwischen 4 und 5 mag ich das gern machen, so dass sie halt die persönlichen Bedürfnisse entsprechen und sich aber gut in den ganzen Tagesablauf vom Team integrieren lassen. Mhm. Und die haben dann dafür gesorgt, dass das auch gegenseitig unterstützt wird. Also dass dann zum Beispiel die Termine, die Zeitslots stehen auch im Kalender jetzt bei denen. Da gibt es dann keine Unterbrechungen, weil irgendwer aus dem Team anruft und mal kurz eine Zwischenfrage hat, sondern der sieht dann, Mensch, der hat jetzt hier gerade diese produktive Abrechnungsstunde da. Ne? Da darf ich jetzt nicht stören. Und andere, die Anrufe werden halt umgeleitet. Jeder weiß, zu welcher Zeit er dann irgendwie so die Anrufe von jemand anders mit entgegenkriegt, sodass man das halt gegenseitig abpuffern kann. Also es wurde da halt so eine neue Arbeitsroutine erzeugt und jeder hat für sich wirklich eine Gewohnheit entwickelt. Und das ist das, was dauerhaft funktioniert, weil der Vorteil an Gewohnheiten ist halt eben, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann kosten sie keine Energie mehr. Weißt, ich habe das nimmer über mir schweben, ich muss nimmer ständig überlegen, muss ich diese Aufgabe jetzt machen, sondern es läuft halt automatisch wie Fahrradfahren. Und das ist so ein Ansatz, den finde ich man immer mal so als Führungskraft verfolgen kann, zu schauen, okay, wo kann ich Routinen schaffen, wo kann ich die Leute dauerhaft unterstützen, so diese wichtigen Dinge mit einer hohen Priorität, wie können wir da gemeinsam einen Rahmen schaffen, weil ich finde, ja, darum geht es eigentlich im prozessoptimierten Zeitmanagement, dass halt die Energie durch klare Prioritäten eingespart und dadurch halt möglichst effizient genutzt wird. Ja, also darauf den Fokus zu legen.
Ja, und eben als Führungskraft nicht zu sagen, ich bin Führungskraft geworden, weil ich der schnellste Baustellenabrechner gewesen bin. Und deshalb das ja alles gar kein Problem ist, macht halt einfach schneller.
Genau, und das ist halt eine Frage der Organisation, ne? Also es ist halt unter diesem Rahmen schaffen, ne? Also das bedeutet für mich nicht bloß, dass ich schaue, dass sie sich alle möglichst wohlfühlen, sondern wirklich einen Rahmen zu schaffen, wie gesagt, wie wir alle miteinander das bestmögliche Ergebnis erzielen. Und dazu gehört halt auch, dass ich wirklich schaue, okay, wo sind die Aufgaben in meinem Team mit den größten Auswirkungen? Im Kanban macht man das ja auch so ähnlich, ne? Da setzt man Prioritäten einfach und sagt, okay, wir arbeiten das auch nach Prioritäten, wir setzen die, wir sehen die, wir strukturieren da ein Stück weit danach. Und das, glaube ich, ist ein Ansatz, der sich jetzt nicht bloß in der IT, sondern tatsächlich überall in einem kleinen Rahmen sehr gut umsetzen lässt, weil ja, es ist halt einfach eine andere Haltung, ne? Zu sagen, wir wollen gemeinsam und wir schauen, dass jeder den Raum dafür hat, das bestmöglich umzusetzen und ja, genau, setzen das halt klar auf die Priorität, was ist dem Unternehmen am dienlichsten und das erledigen wir alle als erstes. Punkt. Ja. Und dann stellt man schon fest, dass viele Sachen irgendwann hinten runterfallen. Also, weil gerade wenn man gestresst ist, hält man sich ja ganz ehrlich ganz oft mit irgendwelchen Sachen auf, die absolut unwichtig sind. Hauptsache, man ist beschäftigt.
Ja, weil man vielleicht dort eben andere Routinen hat, die dann wirken. Aber genau. Nicht immer, das sind dann die eher negativen Routinen.
Genau,
die man sich nicht vertiefen sollte. Okay. Prima. Caroline, ich danke dir für deine Zeit. Ich fand es wieder eine spannende Unterhaltung, weil ich immer unheimlich, und das ist ja auch meine Intention, wenn ich jetzt wie dich Menschen auswähle oder anspreche, wir uns gemeinsam über ein Thema unterhalten, weil sich es im Grunde immer wieder um ähnliche Dinge dreht und immer wieder neue Aspekte, neue Blickwinkel reinkommen. Deshalb nochmal vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Caroline Widur zum Thema prozessorientiertes Zeitmanagement. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 245. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.